Ich grüße Sie alle sehr herzlich und vor einer halben Stunde hat meine Frau mir zur Ermunterung gesagt, wenn ich nicht einschlafe heute Abend, vielleicht geht es Ihnen auch so. Nach einem Tag der Arbeit und der Aufregungen und jetzt so ein gemütlicher Stuhl und vorne plätschert einer, dann wünsche ich Ihnen jetzt schon eine gute Nacht. Ja. Vielleicht nur zur Einleitung, weil letzte Woche, am Mittwoch, ist hier in diesem Raum dieses Buch präsentiert worden. Und zwar heißt das Eine kurze Verbeugung zum König hin. Und Sie sehen auf dem Bild diese Kanzel hier. Es handelt vom Oberhofprediger und Prälaten und Stiftspfarrer Rudolf Kolb, der um 1900 hier tätig war. Und bei dieser kurzen Verbeugung zum König hin handelt es sich um die Gäste des Oberhofpredigers. Wenn er zu predigen hatte, musste er zum Königspaar, damals Wilhelm II., der hier saß, hinten, wo die jetzt diese Königsloge sitzen, musste er sich kurz verneigen, aber Sie wissen ja, die Zeiten ändern sich. Damals war das hier eben noch die Hofkirche, nur für die Hofleute. Und in der Zwischenzeit hat sich das etwas herunterentwickelt zu normalen Menschen. Die Zeiten haben sich geändert. Damals hatte noch die Stiftsgemeinde 13.000 Gemeindeglieder, heute 1.600. Und damals war es noch so, bei den Akten des Konsistoriums, da war immer draufgeschrieben, vorne drauf, der Name, erstes Examen, zweites Examen, und damit war die Persönlichkeit umschrieben. Also wer eine, wir würden heute sagen, eine Eins hatte, der war in Stuttgart Pfarrer. Christoph Kolb hatte eine Eins. Wer eine Zwei hatte, der war in Heilbronn, Ulm oder Reutlingen. Wer eine 3 hatte, der war im Oberland, Schwarzwald. Und wer eine 4 hatte, auf der Ostalb. Ich war Pfarrer auf der Ostalb, bloß das war's. Schön. Der Christoph wurde ein glänzender Mann. Die Zeiten haben sich geändert, aber das Wort Gottes und seine Verkündigung ist geblieben, auch bei Christoph Kolb. Er war zuerst dritter Pfarrer an der Stiftskirche und dann zweiter Pfarrer. Er war 15 Jahre lang Pfarrer der Stiftsgemeinde. War dann für 3 Jahre noch Dekan in Ludwigsburg und dann wurde er Oberhofprediger 17 Jahre lang. Und man muss sich überlegen, er ist nie höfisch geworden. Das war kein Bückling, was er hier gemacht hat, sondern das war eine höfliche Verbeugung. Sie müssen sich überlegen, der Antrittsbesuch, den er beim König gemacht hat, hat König nie erwidert. In 17 Jahren wurde sein seelsorgerlicher Rat nicht einmal begehrt. Und als er seine Abschiedspredigt hier 1917 gehalten hat, da zog es König Wilhelm II. Vor, einen Ausritt nach Bebenhausen zu machen. Die so ein großes Bild von Wilhelm II. Haben, es gibt auch eine andere Seite dieser großen Könige. Trotzdem, er hat hier das Wort Gottes verkündigt, klar und deutlich, und dabei soll es auch bleiben. Eine kleine Erinnerung an Christoph von Kolb, der noch den Titel bekommen hat. Er stammt aus dem Hause Kolb, Schulmeister Kolb in Dagersheim, jenem großen Mann der pietistischen Gemeinschaften. Das nur vorweg. Ich habe dann noch zu sagen, dass heute die neuen Gemeindebriefe da sind, dort der ganze Speiseplan Februar und März, ja. Dann das nächste Mal haben wir eine Gebetsstunde und heute in 14 Tagen ist ja unser Stiftsdienstag. Da möchte ich ganz besonders einladen. Da haben wir das Thema 30 Jahre im Operationssaal. Nicht immer operiert, sondern operierend. Unser Dr. Niebel, der immer hier seit Jahren an seinem Platz hier hinten sitzt, er wird über seine Tätigkeit als Chefarzt berichten im Gemeindehaus heute in 14 Tagen. Und dann wieder unsere Fortsetzung Apostelgeschichte 6 dann, und das möchte ich ausnahmsweise, das ist das zweite Mal in 10 Jahren, dass ich diese Fortsetzung nicht selber halte, sondern extra von Tübingen herkommt, seine Semesterarbeit unterbricht, Pfarrer Dr. Heiko Grimmer, ein junger Freund von mir, Sie kennen ihn, ein junger, begabter Theologe am Bengelhaus, Studienleiter, er wird diese Bibelstunde über Apostelgeschichte 6 halten. Und ich möchte Sie bitten, wenn der von Tübingen kommt, dass Sie nicht sagen, dann fällt es bei mir aus, denn ich kann nicht sehen, ob Sie da sind. Ich bin eingeladen worden, diese Einladung habe ich angenommen, ich werde ein paar Tage bei einem Jugendkongress in Brasilien sein und werde dort die Ansprachen haben, gerade über diese Fasnachtszeit. Dort kommen 1000 junge Leute zusammen aus dem ganzen Gebiet und damit bin ich schon beim Opfer, nicht meine Fahrkarte, die müssen Sie nicht bezahlen. Die paar Tage, die ist bezahlt. Was wir aber gerne machen würden, wäre, das sind sehr viel arme junge Leute. Die nehmen, kommen zum Teil 600.000, 800.000 Kilometer an mit dem Bus, mit ihrem Hitchhiking, mit dem Stopp. Und wir würden gerne einigen ärmeren Leuten, junge Leute zwischen 15 und 19, dort diesen Beitrag für ihr Essen ersetzen von der Stiftsgemeinde aus. Sie wissen ja, die Cruzeiros sind unwahrscheinlich, das ist eine riesige Inflation, mit D-Marks können wir unmenschlich viel bezahlen. Also ein kleines Opfer heute Abend bedeutet sicher eine ganz große Freude. Dann in Brasilien, wenn ich sage, die Bibelstunde hält den und den und den, der mir dann dort gesagt wird, frei, und die müssen nichts bezahlen. Also wenn Sie was geben wollen, heute Abend für diesen Jugendkongress Mut zu neuem Leben, so heißt er, möchte ich Ihnen auch jetzt schon ganz herzlich danken. Aber nun genug der Vorrede. Lassen Sie uns miteinander singen. Und zwar vom Lied 412. 412, die Verse 1 bis 5. Stille. Herr, darüber freuen wir uns, dass diese Möglichkeit der Gemeinschaft besteht. Wir kommen wieder aus ganz verschiedenen Situationen, Herr, und wir sind auch doch ganz verschieden. Aber schließe uns jetzt zusammen durch deinen Heiligen Geist. Und lass uns als Hörende auf das hinhören können, was du sagst durch dein Wort. Schließe du es uns selbst auf. Amen. Und nun, bevor ich heute den Text lese, der so zweite Teil in Apostelgeschichte 5, möchte ich Ihnen noch einmal den Hintergrund, die Situation, den Zusammenhang erklären. Es war ja so, dass ein klares Urteil des obersten Gerichtshofes bestand, dass dieser Petrus und Konsorten nichts mehr von diesem Herrn weitersagen dürften. Also Urteil, Redeverbot. Und daraufhin standen sie in der Halle Salomos, um ihrem Herrn groß zu machen. Das ist die Antwort auf das Urteil gewesen. Das war nicht gerade irgendein sicheres Plätzchen, sondern das war ein Ort der Öffentlichkeit. Der Tempel Salomos, die Halle Salomos, war jener Ort, wo Jesus selbst einmal gestanden hat und wo er jenes berühmte Wort gesagt: Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Und dann haben Leute Steine genommen und auf ihn werfen wollen und dann verschwand er vor ihnen. Genau an diesem Platz standen sie wieder, an diesem Sammelplatz von Pharisäer, Sadduzäer und Schriftgelehrten. Dort hatten sie keine Angst, sie sahen es geradezu als Missionsplatz, dort nun diese Botschaft hinauszusagen. Und dann heißt es darauf kurz vor unserem Text: Es wagte sich keiner zu ihnen zu tun und die Zahl derer wuchs, die glaubten. Zwei Sätze nebeneinander. Es wagte sich keiner hinzuzutun und es wuchs die Zahl derer, die glaubten. Das heißt, eine Scheidung der Geister fand statt. Es gab solche, die einfach wegblieben. Aus welchen Gründen? Die sind die gleichen geblieben bis zum heutigen Tag. Einmal, weil sie merkten, wenn wir uns da zuhalten, dann muss unser Leben anders aussehen. Dann dürfen wir nicht alles so weiterfahren, wie wir bisher gefahren sind. Dann kann die Sünde in unserem Leben nicht bleiben. Das wussten sie. Das ist das eine. Und das andere, sie merkten, sie werden Fremdkörper in dieser Welt. Und Fremdkörper bei anderen zu werden, nur weil man zu dieser Gemeinschaft gehört, das hat keiner gerne. Und die dritten, die durchschauten nicht die Wirklichkeit. Die merkten nicht, dass das alles, was uns umgibt, nur ein kleiner Teil der wirklichen Wirklichkeit ist, sondern dass uns eine unsichtbare Wirklichkeit Gottes umgibt, deren wir leben wollen und auf die wir zuleben wollen. Und so waren es viele, die eben Abschied nahmen und für immer Adieu sagten. Die Gemeinde damals, die war alles andere als, und so haben wir es letztes Mal erwähnt, alles andere als wie ein modernes Geschäft. Wissen Sie, wenn man früher in ein Kaffeegeschäft gegangen ist, dann wusste man, dort gibt's eben Kaffee. Guten Kaffee, verschiedene Sorten, das gibt's. Und wenn Sie heute in ein Kaffeegeschäft gehen, dann gibt's dort ein Sonderangebot von Uhren, manchmal die Bücher, die Bibel, die Chibo-Bibel kriegen Sie im Kaffeegeschäft. Immer neue. Es sind die Not-Food-Artikel, die Nicht-Lebensmittel-Artikel, die auch dort angeboten werden. Ein Tutti-Frutti-Laden. Die Gemeinde Gottes, die Gemeinde Jesu ist nie ein Tutti-Frutti-Laden. Hier wird nicht alles Mögliche angeboten. Hier wird nur jenes eine einzige angeboten, nämlich das Wort dieses Herrn. Und dann scheiden sich die Geister. Und dann bleiben die einen weg, die nur diesen süßen und schönen und lieben Heiland wollen. Mit viel Aya Pompeia wie am Heiligen Abend. Und andere kommen hinzu. Andere, von denen man es nicht glauben sollte, die wissen, dass sie ohne diesen Herrn nicht leben und vor allem nicht sterben wollen. Dass sie ohne diese Botschaft vom Kreuz auf dem Kreuz liegen. Solche, die wissen, doch aus dieser Hand dieses Heilandes will ich nicht gerissen werden. Denn wenn ich in seiner Hand bin, kann keine andere Hand nach mir greifen. Und so war die Gemeinde im Wachstum, eine Gemeinde mit Profil. Im Wachstum, da ist es die Wirkung des Heiligen Geistes. Eine Gemeinde im Profil mit Wachstum. Das ist die Situation. Und jetzt geht es weiter. Es erhob sich aber, das ist Vers 17, es erhob sich aber der hohe Priester und alle, die mit ihm waren, nämlich die Sekte der Sadduzäer, und wurden voll Eifer und legten die Hände an die Apostel und warfen sie in das öffentliche Gefängnis. Aber der Engel des Herrn tat in der Nacht die Türen des Gefängnisses auf und führte sie heraus und sprach, geht hin und tretet auf und redet im Tempel zum Volk alle Worte des Lebens. Da sie das gehört hatten, gingen sie früh in die Tempel und lehrten. Der hohe Priester aber kam und die mit ihm waren und riefen zusammen den hohen Rat und alle Ältesten in Israel und sandten hin zum Gefängnis, sie zu holen. Die Diener aber kamen hin und fanden sie nicht im Gefängnis, kamen wieder und sagten es an und sprachen, das Gefängnis fanden wir verschlossen mit allem Fleiß und die Hüter sah außen stehen vor den Türen, aber als wir auftaten, fanden wir niemand darin. Da der Hauptmann des Tempels und die hohen Priester diese Rede hörten, wurden sie darüber betreten, was das doch werden wollte. Da kam einer, der berichtete ihnen, siehe, die Männer, die ihr ins Gefängnis geworfen habt, stehen im Tempel und lehren das Volk. Da ging hin der Hauptmann mit den Dienern und holten sie nicht mit Gewalt, denn sie fürchteten sich vor dem Volk, dass sie gesteinigt würden. Und sie brachten sie und stellten sie vor den Hohen Rat, und der Hohen Priester fragte sie und sprach, wir haben euch doch mit Ernst geboten, dass ihr nicht solltet lehren in diesem Namen, und seht, ihr habt Jerusalem erfüllt mit eurer Lehre und wollt dieses Menschen Blut über uns bringen. Petrus aber und Apostel antworteten und sprachen, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Der Gott, unser Väter, hat Jesus auferweckt, welchen ihr an das Holz gehängt und getötet habt. Den hat Gott durch seine rechte Hand erhöht, zum Fürsten und Heiland zu geben, Israel Buße und Vergebung der Sünden. Und wir sind Zeugen dieser Geschichten und der Heilige Geist, welchen Gott gegeben hat, denen, die ihm gehorchten. Da sie das hörten, ging's ihnen durchs Herz und dachten, sie zu töten. Ich unterbreche hier, ein paar Verse werden nachher noch angehängt. Liebe Freunde, wenn eine Gemeinde mit Profil sich im Wachstum befindet, dann wird es immer verschiedene Stimmen geben. Nein von außen, ja von innen und dieses Jein vom Rande. Darüber möchte ich etwas sagen. Die Nein, das Nein ist das Erste, was wir aus diesem Text heraushören. Die Botschaft Jesu Christi vom Kreuz, dieses Evangelium, wurde durch Petrus und seine Mannschaft wieder und wieder im Tempel an die große Glocke gehängt. Sie läuteten in Jerusalem gleichsam nach dem jüdischen Sabbat den christlichen Sonntag ein. Und die Kirchenoberen, diese Sadduzäer und Pharisäer, die verstanden jenes Geläute als Feueralarm und mobilisierten sofort ihre Löschmannschaften. Antwort auf Gottes Wohltat ist oft in der Geschichte die Polizei. Mit solchen Burschen machen wir kurzen Prozess. Die gehören doch weg vom Fenster. Die haben doch keine Existenzberechtigung mehr in unserer Gesellschaft. Also fort mit ihnen. Aber so einfach ist das ja gar nicht. Diese Kirchenoberen, das waren keine Tollpatsche, sondern das waren gewiegte Taktiker und Politiker, die mit Massen umzugehen wussten. Man kann bei solchen Festnahmen in Teufelsküche kommen. Siehe Polen. Man kann nicht einfach zugreifen, wenn man will. Man muss bei diesen Dingen sehr, sehr vorsichtig sein. Und sie haben überlegt, wie könnte man diese Burschen nun tatsächlich dingfest machen? Und sie kamen auf keine andere Lösung. Es gibt keine andere Lösung, als diese Leute festzunehmen, erneut festzunehmen und einzulochen. Die müssen hinter Schloss und Riegel. Und in der nächsten Nacht, in aller Stille, so eine Nacht- und Nebelaktion, wir kennen das, da wurden sie kurzerhand verhaftet. Und in ihrer kurzen Tätigkeit schon die zweite Inhaftierung. Endlich wieder Ruhe am Ort, denn Ruhe ist die erste Bürgerpflicht. Die Burschen sitzen ja endlich im Gefängnis. Und nun, am anderen Morgen schon ist Gerichtsverhandlung. Das ist auch damals außergewöhnlich gewesen. Die mussten also nicht so lange warten wie Lambsdorff. Es ging auch nur um ein paar lumpige Worte, nicht um ein paar lumpige Millionen. Und am anderen Morgen tritt dieses hohe Tribunal zusammen. Im hohepriesterlichen Palast. Für mich immer ein faszinierendes Bild, wenn ein Gericht zusammentritt. Und damals besonders beeindruckend durch diese hohen und prächtigen Herren mit ihren, ich weiß nicht, ob sie Perücken gehabt haben, aber zumindest mit großer Garderobe, mit Talaren. Auf dem Stuhl des Vorsitzenden hochgestellt, der hohe Priester, der Oberste des Gerichtes, den wir schon kennen, Hannas, er saß dort oben wieder, er kannte ja die Namen seiner Leute, die dort unten zu stehen hatten. Und dann auf der Seite der Anklage, also die Staatsanwälte, die Pharisäer und Sadduzäer, also zwei Gruppen, die sich sonst überhaupt nicht grün waren, sondern die sich eigentlich immer in den Haaren lagen, sofern sie noch welche besaßen. Und diese zwei Pharisäer und Sadduzäer, die schlossen eine Koalition, eine seltsame Koalition eben gegen diese Angeklagten. Und rechts, da saßen die Schreiberlinge, die ihre Federkiele spitzten. Rechtsanwälte brauchte es natürlich keine, denn für wen und für was sollten sie denn bei dieser Stelle ein Plädoyer halten? Das war doch ganz klar, die Sache war offenkundig. Dafür gab es viele Zuhörer, die die Ränge füllten, die gespannt waren und die dachten, hoffentlich ziehen die mal wieder richtig vom Leder und stecken die ins Gefängnis. So wie bei großen Verhandlungen, der schon einmal dabei war, eine interessante, spannende, knisternde Atmosphäre ist, wo jeder sich freut auf das, was kommt. Nämlich, bis die Türe aufgeht und der Angeklagte hereingebracht. Es ist nicht nur spannend erzählt, so ist spannend geschehen. Die Tür geht auf. Und hereinkommt nicht irgendein Gerichtsdiener, der einen Angeklagten untergehakt hat, sondern hereinkommt ein Soldat. Er keucht, atemlos. Ich habe mich erinnert, damals in meiner Schule in Rottweil, da waren einmal alle Schüler, es waren ungefähr 800 im Festsaal, man hatte extra eine Stunde frei bekommen, um ein Schulkonzert mit anzuhören, irgendein Pianist, der so durch die Provinz reiste, sollte uns Schüler unterhalten. Wir hörten ja alles an, wenn dafür der Schulunterricht ausfiel. Und so waren 800 Leute um 11 Uhr versammelt und 11.05 Uhr, 11.10 Uhr, immer noch kam niemand. Und 11.15 Uhr plötzlich ging der Vorhang auf und da stand unser Hausmeister, den wir ja alle auf der Latte hatten. Und er sagte, der Künstler zeigt sich nicht. Und dann schallendes Gelächter von 800 Schülern, der Künstler zeigt sich nicht. Nicht die Möglichkeit, alles strömt hinaus, frei, nicht wahr? Und an diesen Satz, der Künstler zeigt sich nicht, an den musste ich hier denken. Da erscheint statt dem Angeklagten ein keuchender Soldat und sagt, der Angeklagte zeigt sich nicht. Das gibt's ja überhaupt nicht. Beim höchsten Gericht der Juden in Israel. Dummes Zeug. Der Hannas, der explodiert ganz sicher so wie Freisler damals. Es ist doch gar nicht möglich, spinnen Sie. Und da kommt gleich der Nächste hintendrein, genauso atemlos und sagt, die sitzen überhaupt nicht mehr im Gefängnis. Das Loch ist wirklich leer. Die Flügel sind ausgeflogen. Die sind weg. Keiner hat etwas bemerkt. Sprachlosigkeit ist jetzt im Saal. Nur vielleicht noch der Knall zu hören, wie Hanna sein Barett auf den Tisch knallt. Ist so etwas jemals vorgekommen in der ganzen Laufbahn, in seiner steilen Karriere? Und dann platzt noch eine Ordonnanz in den Saal, in die Stille hinein, schlägt die Haken zusammen und sagte, melde, dass die gesuchten Männer im Tempel sind und predigen. Das war der Gipfel. Predigen. Der hohe Priester ringt nach Luft, man bringt ihm ein Wasserglas, andere greifen sich an den Kopf. Schnell, schnell verhaften, schrie die Staatsanwaltschaft. Aber ruhig Blut, wissen die richtigen Leute. Das kann man nicht tun, keine Dummheiten, nicht vor dem Volk verhaften, sonst kriegen wir die Huckel voll. Der Prozess wird ausgesetzt, er wird vertagt, wie es in solchen Gelegenheiten gemacht wird. Vertagt auf nachmittags. Und der Hauptmann persönlich, der bekommt den Auftrag, diese Leute zu verhaften. Nicht einfach so, wie die Polizei kam. Sie sind verhaftet. Ich bin überzeugt, dass sie es klug gemacht haben. Der legte seine Uniform ab, der ging in Zivil, der ging in den Tempel, der hörte zu und der verwickelte die Leute in ein Gespräch. Können wir es nicht weiter drüben machen, dieses Gespräch? Und plötzlich sind die Handschellen da und plötzlich sind die Männer nicht mehr da. So sind sie verhaftet und so sind sie letztendlich doch dingfest gemacht. Und so kann nachmittags endlich und Gott sei Dank der Prozess jetzt beginnen. Zum Aufruf jetzt dieser Fall. Und die Anklage wirft ihnen vor, Rückfall wegen Redeverbot. Darauf steht nun eine ganz schwere Strafe. Das war so ähnlich wie Volksverhetzung. Sie hatten sogar mit der Todesstrafe zu rechnen. Ihr habt Jerusalem erfüllt mit dieser Lehre, heißt hier. Und ihr bringt des Menschen Blut über uns. Das heißt, ihr stellt uns einmal als Mörder hin. Und zum anderen könnte das ja noch wahr werden, was dieser Jesus im Weg gesagt hat, sein Blut komme über euch und eure Kinder. Und die Römer, die werden bei diesen ganzen Unruhen dann auch unruhig und dann fahren sie mit dem Schwert hinein und dann wird alles in Blut und Tränen untergehen und dann seid ihr schuld, Petrus und Konsorten. Liebe Freunde, um was geht's denn eigentlich bei diesem trüben Spiel? Um was denn eigentlich? Was ist denn eigentlich der Grund? Ganz einfach, Nein zur Predigt. Nein zur Predigt von Jesus Christus. Nein zur Predigt vom Kreuz, Sterben und Auferstehen dieses Herrn. Das steht hier nicht. Aber es ist daraus zu folgern. Das haben Sie nicht gesagt, aber Sie hätten so sagen können. Herr Angeklagter, wenn Sie sozial tätig gewesen wären, im Namen dieses Herrn, wenn Sie etwa einen Kindergarten eröffnet, oder wenn Sie eine Sozialstation betrieben hätten, dort mit ein paar Diakonissen, die Kranke versorgen, oder wenn Sie einen Essenszubringerdienst auf Rädern nun ins Leben gerufen hätten und unseren armen Leuten einfach geholfen, dann würden wir überhaupt nichts sagen. Und wenn Sie etwas zum Frieden beigetragen hätten, wenn Sie ein Friedensseminar veranstaltet hätten, wenn Sie ein Friedensgespräch zwischen Römer und Juden auf die Beine gestellt, wenn Sie von mir aus eine Friedenskette von Jerusalem bis nach Jericho gezogen oder einen Friedensring um die Jerusalemer Altstadt, okay, das wäre ein Beitrag zum Frieden, dann hätten wir jetzt nicht diesen ganzen Zauber hier. Oder wenn Sie vielleicht etwas gegen den Smog getan hätten, diesen Gestank dieser Basar hier in unserer Altstadt mit Knoblauch und Zwiebel, wenn Sie etwas für die Luft Reinheit in unserem Land getan hätten. Gut, gut, dann wären sie uns ja sogar erwünscht. Aber weil sie dieses Wort vom Kreuz gesagt haben, deshalb stehen sie hier vor Gericht und deshalb werden wir dafür sorgen, dass dieses Wort nicht mehr gesagt wird. Liebe Freunde, Gott sei Dank stehen wir gegenwärtig so nicht mehr vor Gericht. Ich sage gegenwärtig. Aber um das geht es. Die Kirche wird regelmäßig und die Gemeinde Jesu herausgelockt. Sozial sich engagieren. Dann sind wir in der Gesellschaft groß. Wir werden herausgelockt, mitzumarschieren in den Friedensdemonstrationen. Dort sind wir gerne gesehen. Wir sind gebeten, gegen die Unbill unserer Welt etwas zu tun. Alles gar nicht so schlecht. Aber liebe Freunde, das, was wir eigentlich zu bringen haben, das, was wir eigentlich bringen müssten, nein, danke. Und wie viel sind es so? Wie viel wieder Hannas? Dort, wo mir die Gemeinde hilft, in meinen sozialen Belangen, dort, wo ich Schwierigkeiten bekomme in meinen Problemen und mir Hilfe gewährt. Aber dort, wo mir von diesem Heiland gesagt wird, der mein Leben auch einmal durchleuchtet und ich einmal vor dieses letzte Gericht gestellt werde, von dem nein. Nein zum Christus und zu seinem Kreuz bis heute. Und demgegenüber hören wir dieses Jahr, und zwar diese Leute, dieser Männer, dieser Angeklagten. Nach der ersten Festnahme, so habe ich es Ihnen schon gesagt, blieben sie ja in Jerusalem und predigten so, als ob nichts gewesen wäre. Sie taten das nicht aus freien Stücken, sondern eben aus Gehorsam ihrem Herrn, der gesagt hat, geht hin und verkündigt dieses Evangelium. Und dann folgte ja eben diese zweite Festnahme auf den Fuß. Sie hatten ein Jahr zum Gefängnis. Es wird nicht anders gewesen sein als in Philippi. Das war kein Appartement in einem Vier-Sterne-Hotel. Das waren damals Verlies. Und ihr könnt nicht vorstellen, wie schlimm das gewesen ist. Sie sangen trotzdem Loblieder in der Nacht. Sie hatten vorher große Stunden erlebt, Leute sind gesund geworden, Menschen kamen zum Glauben. Und jetzt nach diesen großen Stunden die dunklen und die bitteren Stunden. Manchmal scheint es so, liebe Freunde, als ob zur Ökonomie Gottes, zum Haushaltersein Gottes für seine Leute gehöre, dass dunkle Stunden dann folgen, wenn man helle erlebt hat. Paulus hat später einmal gesagt, damit ich mich nicht überhebe, ist mir gegeben ein Pfahl ins Fleisch. Liebe Freunde, Christlieb, dieser Professor der Theologie, der lange in Bonn dann lehrte, ein schwäbischer Professor, der sprach immer vom Demütigungsweg des Christen, der dann zu gehen sei, wenn man ein paar Meter auf einem Höhenweg gehen durfte, damit ich mich nicht überhebe. Nicht zu fragen, warum dies und warum das, sondern sie hatten ein Ja zum Demütigungsweg, ein Ja zum Wege Gottes. Wir sind nicht im Gefängnis, Gott sei Dank, aber es gibt ja andere Löcher, die genauso dicht und verschlossen sind wie ein Gefängnis in Jerusalem. Ich denke an das Loch der Krankheit. Ich denke an das Gefängnis einer ganz bestimmten Sorge. Ich denke an das Verlies der Depression. Und ich weiß nicht, ob nicht jeder von uns auch an diesem Abend sich in irgendeinem solchen Gefängnis befindet. Und nun kann man fragen, Gott, warum? Man kann hadern, man kann schreien, man kann die Faust gegen Gott erheben wie Prometheus. Oder man kann, wenn einem die Kraft geschenkt ist, Ja sagen und mit Paulus, formulieren, damit ich mich nicht überhebe. Ich habe eine schwere Krankheit, damit ich mich nicht überhebe. Ich habe eine schwere Sorge mit hier reingebracht, damit ich mich nicht überhebe. Ich habe ein ganz bestimmtes Problem, bei dem mir keiner helfen kann, damit ich mich nicht überhebe. Liebe Freunde, ich wünsche Ihnen ein Ja zum Demütigungsweg dieses Herrn. Und Sie haben ein Ja, denn erst wer dieses Ja einmal sagen kann, der wird auch etwas von jenem Engel des Herrn entdecken, von dem hier die Rede ist. Der Engel des Herrn ist Gottes Spezialist. Gott hat Spezialisten. Und der Engel des Herrn ist Spezialist für tiefe und schwere Nöte. Dieser Engel des Herrn ist damals aufgetreten, als das Volk Israel aus Ägypten raus war und diese Streitwagen nachgejagt. Und dann waren es nur noch Meter. Und dann wären die Israeliten wieder eingefangen gewesen. Und dann stand da der Engel des Herrn und hat sie errettet. Denken Sie an Elia, am Bach Krit. Er war am Ende, er konnte nicht mehr, er war down. Und dann erschien der Engel des Herrn, der Spezialist Gottes, und er rettete ihn. Denken Sie an Biliams Esel. Dieser Prophet sollte gegen das Volk Israel weissagen und sein Esel wurde plötzlich gebrannt. Er konnte nicht mehr weiter. Der Weg gesperrt durch den Engel des Herrn. Immer dann, wenn man ganz unten ist, erscheint der Engel des Herrn. Und das gilt auch bis heute in Ihrem Leben. Sie werden in Ihrem Loch nicht allein bleiben müssen. An jener Stelle, wenn es ganz dunkel ist, wird Gott seinen Spezialisten losschicken, um auch Sie aus dieser dunkelsten Lage befreien. Und wenn es unsere letzte Stunde ist, dann ist das nicht der Ausgang ins Nichts, sondern dann ist das jeder Augenblick, wo der Engel des Herrn erscheinen wird und sagen, komm, komm. Und die wird die Tore öffnen, nicht nur Gefängnistore, sondern die Tore des Todes und werden den Herrn sehen in seiner Herrlichkeit. Ja, zur Strafe. Sie wurden sogar ausgepeitscht. Sie jammern nicht, sie protestieren nicht. Sie nehmen es hin, wie Soldaten eine Kriegsauszeichnung. Sie sind geehrt, dass sie um dieses Herrn willen leiden können. Nicht entmutigt, sondern ermutigt. Ja zum Gefängnis, ja zur Strafe, ja zum erneuten Auftrag. Noch einmal, ja, sie sollen noch einmal hinausgehen und es noch einmal sagen. Sie predigen das große Ja Gottes zu den Menschen in dieser Welt. Aber liebe Freunde, damit bin ich beim dritten und letzten. Ja, nein oder Jein, nämlich wie Gamaliel. Und nun hören Sie. Da stand aber auf im Hohen Rat ein Pharisäer mit Namen Gamaliel. Ein Schriftgelehrter in Ehren gehalten von allem Volk und hieß die Apostel ein wenig hinaustun und sprach, ihr Männer von Israel, seht euch vor mit diesen Menschen, was ihr tun wollt. Denn vor diesen Tagen stand auf Theudas und gab vor, er wäre etwas und hingen ihm an eine Zahl Männer bei 400. Der ist erschlagen und alle, die ihm zufielen, sind zerstreut und sind nicht geworden. Danach stand auf Judas aus Galiläa in den Tagen der Schätzung und machte viel Volks abfällig ihm nach. Und er ist auch umgekommen und alle, die ihm zufielen, sind zerstreut. Und nun sage ich euch, lasset ab von diesen Menschen und lasset sie gehen. Ist der Rat oder das Werk aus den Menschen, so wird's untergehen. Ist's aber aus Gott, so könnt ihr sie nicht hindern. Auf dass ihr nicht erfunden werdet als solche, die wider Gott streiten wollten. Da fielen sie ihm zu, riefen die Apostel, ließen sie schlagen und geboten ihnen, sie sollten nicht reden in dem Namen Jesu und ließen sie gehen. Sie gingen fröhlich, das habe ich eben gesagt, sie gingen fröhlich von des Rates Angesicht, dass sie würdig gewesen waren, um seines Namens willen Schmach zu leiden und hörten nicht auf, alle Tage hin und her in den Häusern zu lehren und zu predigen das Evangelium. Liebe Freunde, jener dritte Mann, der eigentlich bei uns immer sehr positiv ankommt. Damals, als dieses Urteil verkündigt wurde, Redeverbot, endgültiges Redeverbot, Petrus wurde gefragt, nehmen Sie das Urteil an? Und er sagte, nein. Und daraufhin war das Gericht verwirrt und es gab eine kurze Unterbrechung. Das Gericht zog sich unter großem Rauschen zurück in das Beratungszimmer. Die Kriminalstudenten, die Zuhörer, die gehen auf die Gänge, rauchen ihre Zigaretten und überlegen, wie sie nun urteilen würden. Das Gericht war etwas konsterniert. Was sollen sie tun? Und in dieser Runde meldet sich ein Herr Dr. Gamaliel zu Wort, der eben zu diesem Geschworenen gehörte. Dr. Gamaliel, er ist Pharisäer, Enkel des berühmten Tempeldoktors Hillel, Professor an der Uni. Zu seinen Füßen saß damals der junge Paulus. Der war ein Mann von Format, Geistesgröße und er sagte eigentlich unheimlich logisch und sagt, wir müssen überhaupt nichts tun. Schau doch in die Geschichte hinein, da waren bestimmte Männer, Strohfeuer waren's, ausgegangen. Wenn's von Gott ist, ist nichts zu bremsen und wenn's nicht von Gott ist, dann fällt's allein in sich zusammen. Das ist doch menschenfreundliche Toleranz, angenehme Liberalität, gesunde Frömmigkeit. So einer wie Gamaliel sollte man sein oder man sollte sie haben. Liebe Freunde, alles wäre schön und gut, wenn es sich an dieser Stelle nicht um eine Entscheidung für oder gegen Jesus Christus gehandelt hätte. Die ganze Luft war doch schwanger von der Entscheidung entweder für oder gegen Christus. Und Gamaliel rät, entscheidet euch nicht, noch nicht, bleibt neutral, gebt eure Stimme erst später ab, lasst alles in der Schwebe. So kann man ein Mann von Format sein und an diesem Herrn geradewegs vorbeischlittern. Er sagt nicht ja, er sagt nicht nein. Es bleibt alles offen, ob Jesus jemals gelebt hat, ob er vielleicht ein religiöses Genie war, vielleicht waren es nur große Prinzipien. Es bleibt einfach alles offen. Gamaliel verhindert auch nicht die gemeine Auspeitschung. Er ist indifferent, er sagt Jein. Dieser Gamaliel ist der klassische Mann der Wahrheiten und der Weisheiten, sagt Lüthi zu dieser Stelle. Wahrheiten aber sind immer nur Teilwahrheiten. Und wie sah die von Gamaliel aus? Nur was von Gott kommt, sagt er, hat Bestand und was nicht von Gott ist, geht eben unter. Also, was alt ist, ist von Gott. Und was nicht alt ist und nur kurze Zeit lebt, ist nicht von Gott. Liebe Freunde, wie steht's denn dann mit der menschlichen Dummheit? Die ist tausende Jahre alt. Ist die von Gott? Oder wie ist's dann mit einem Papsttum, mit Buddha, mit Mohammed, mit all diesen Dingen? Alter ist kein zwingender Beweis für Wahrheit. Und es kann etwas aus Gott sein und doch sehr schnell untergehen. Jesus selbst. 3 Jahre hat er nur gewirkt. Und nach 3 Jahren seiner Wirksamkeit hing er am Kreuz. War das wahr oder war es nicht wahr? Wir wollen nicht über Gamaliel heute Abend zu Gericht sitzen. Das hat Dante für uns genug getan. In seiner göttlichen Komödie, in seiner Divina Commedia, da hat er es ja beschrieben. Und Dante beschreibt, wie vor der Hölle, kurz vor dem Höllentor, einer entsetzlich geschrien habe. Und da meinte er den Gamaliel und schreibt dann wörtlich, die farblosen Seelen derer, die ohne Schimpf und Schande und ohne Lob gelebt haben, die farblosen, der Himmel speise sie und der Himmel verweige sie und, ich habe hier, genau, die wörtliche Nummer, Entschuldigung. Der Himmel speie sie aus und die Hölle will sie nicht haben. Wir wollen nicht so richten wie Dante. Nur die Frage, Phil Director, wo stehe eigentlich ich? Ja oder nein oder am Rande mit diesem Jein? Gamaliel hat seinem Volk an diesem Christus vorbeigeholfen. Sie warten. Und sie warten heute immer noch, dieses Volk der Juden. Und die Jünger, die sagen das Wort. Wer die Wahrheit kennt und sagt sie nicht, der ist für wahr ein erbärmlicher Wicht, heißt es in einem alten Wort. die können es gar nicht anders. Sie sind intolerant aus Gehorsam, intolerant aus Liebe. Und sehen Sie noch einmal der Hintergrund Ihres ganzen Ringens und Kämpfens. Wie ist es denn, wenn einer am Ertrinken ist? Dann können Sie doch nicht am Rande stehen bleiben und sagen, jetzt tun wir gar nichts. Wenn er untergeht, dann war er ein Schelm. Dann geschieht es ihm grad recht. Und wenn er nicht untergeht, wenn er schwimmt, plötzlich wie ein Stück Holz, dann war es ein Heiliger. Warten wir ab. Tolerant. Liberal. Nein. Jemand ertrinken sehen und nicht helfen, ist doch etwas vom Allerschlimmsten. Die Apostel sehen Menschen, die diesen Herrn nicht kennen, ertrinken. Sie ringen, sie sind für ewig verloren. Was können sie anders? Was können sie anders? Als zuspringen, trotz Redeverbot, trotz Gefängnisandrohung, trotz Todesstrafe, was können sie anders, als mit hineinzuspringen und sagen, lasst euch erretten aus diesem verkehrten Geschlecht. Uns, die wir im Untergehen sind, ist dies zugerufen. Es gibt eine Rettung. Dass es einen Helfer und Heiland gibt und dies der Welt zu unterschlagen, ist die größte und nicht zu überbietende Lieblosigkeit. Deshalb, wir können es ja nicht lassen, dass wir nicht reden sollen von dem, was wir gesehen und gehört haben. Amen. Und nun lassen Sie uns vom Lied 254 singen. Vom Lied 254. Wir singen die Verse 1 bis 4. stille werden. Vater, du fragst uns nach unserer Antwort. Du weißt, wo wir stehen und weißt, wo wir gehen. Herr, schenke uns, dass wir auf dem Wege gehen können, den diese deine Apostel vorausgegangen, den Weg, den du selbst erlitten und gegangen bist. Herr, kein anderer Weg kann uns helfen. Ja, zu dem zu sagen, was du zulässt und was du uns auferlegst. Ja, zu sagen, Herr, zu deinem Urteil über unser Leben, aber dann auch mit der Hoffnung, Herr, um deine ewige Erlösung. Geh du mit uns nach Hause. Begleite du einen jeden dort, wo er leidet und es schwer hat. Und Herr, schicke du auch deinen Engel dann los, wenn's wirklich nicht mehr weitergeht. Öffne du Türen und reiße du Schlösser hinweg. Wir danken dir für diesen Tag, für diesen Abend. Wir bitten dich für unsere Welt. Wir bitten dich für die, die sterben müssen. Wir bringen dir noch unsere kranken und alten Menschen. Herr, bleibe bei uns, denn es will Abend werden. Und der Tag hat sich geneigt. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden. Amen. Eine gute Nacht und Gott gefohlen.